So, ich stelle meinen Timer, weil ich den brauche nicht. Ja, ich habe verstanden. Also, letztens habe ich einen Timer gestellt auf 45 und habe angefangen zu lehren. Und rede und rede und rede. Und irgendwann denke ich, Mensch, irgendwie rede ich heute extrem schnell. Oder ich habe überhaupt keine Inhalte, weil da stand eine 44. Das hat mich total irritiert, bis ich dann gemerkt habe, ach, ich habe Stunden eingestellt. Und dann bin ich am nächsten Tag in der Gemeinde, wo das war, auf die Bühne gegangen, habe den gleichen Blödsinn nochmal gemacht. Das ist echt irritierend. Ne? Du redest und sagst, du hast erst eine Minute gesprochen. Ich bin durchs Konzept durch. So, wer ist gekommen, um was von Gott zu hören? Wer ist gekommen für Würstchen? Ehrlich sein, Michael. Und das wird sicherlich nichts Neues sein. Es ist so und so sehr verheerend, wenn man nach 2000 Jahren Kirchengeschichte mit was ganz Neuem um die Kurve kommt, dann ist Skepsis schon ein bisschen angebracht. In der Regel, wobei Martin Luther ja für seine Zeit auch was Neues gebracht hat, aber trotzdem war es ja was Altes. So, Timer läuft, hervorragend. Und ich möchte sprechen über den reichen Jüngling. Jetzt haben wir ja gerade über Finanzen geredet, aber es geht überhaupt nicht um Finanzen. Und wir gucken mal in Markus 10 ab Vers 17. Jetzt habe ich meine Lesebrille nicht auf, aber mal gucken, muss ich näher ran. Man ist ja älter, ne? Und als er auf den Weg hinausging, die Rede ist von Jesus, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, nämlich Gott. Die Gebote weißt, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Eigentlich sagt er sogar noch: Komm, nimm das Kreuz auf und folge mir nach. Jetzt kann man hier den Eindruck gewinnen, dass Jesus möchte, dass jeder alles verkauft. Petrus hat nicht alles verkauft und ist Jesus nachgefolgt. Wir wissen, dass er ein Haus hatte in Kapernaum. Wir wissen, dass er sogar zweimal verheiratet war, weil die erste Frau scheint gestorben zu sein, nach der Jesus ja sie schon mal geheilt hatte, weil Petrus uns hinterher sagt: Ich habe nicht wie Petrus mir eine Frau aus den Gemeinden genommen, sondern ich bin Single geblieben. Also Jesus fordert nicht jeden Menschen auf: Verkauf alles und folge mir nach, materiell. Also wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe mir ein Häuschen aufgebaut und ich habe einen Garten, dann ist meine leere Meinung nicht: Komm, verkauf das und folge dem Herrn nach und sei immer auf Reisen. Obwohl es gibt so Menschen, zu denen Gott das sagt. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Wir gucken uns mal diesen jungen Mann an. Der war ein Kind seiner Zeit, ein Kind seiner Kultur. Er kommt zu Jesus und sagt: Guter Lehrer, oder hier nur guter Meister, guter Lehrer. Und Jesus hört das schon und reagiert sofort auf das, was in diesem Menschen ist und nicht auf diese Frage und nicht auf theologisches Geplänkel, irgendetwas. Er adressiert sofort ihn und sagt: Was nennst du mich gut? Es ist nur einer, Gott, der gut ist. Er antwortet ihm eigentlich mit einer Gegenfrage und sagt: Du kommst zu mir, du sagst, ich wäre gut, bin ich für dich Gott? Oder bin ich nur einer der Rabbis, die durch dieses Land laufen mit ihren Birkenstocks? Und das ist schon sehr wichtig, dass wir als Christen erstmal verstehen, dass Jesus Christus Gott ist. Nun weiß ich, dass ihr das schon mal alles gehört habt, ne? Ist auch nichts Neues. Aber dass wir wirklich verstehen, wir reden wirklich von einem Gott, der mit uns reden will. Und wir reden wirklich mit einem Gott, der uns lehren will. Weil später sagt er zu ihm auch, du bist Lehrer. Und als Jesus ihm sagt, gib dir die Lektion, die du von mir lernen kannst, geht er betrübt weg, sagt der nächste Vers dann noch, weil er viel materielle Güter hatte. Er geht beleidigt weg, heißt es. Ich habe es vorhin gerade nochmal nachgeguckt. Er geht traurig, tief traurig weg. Er findet das abscheulich, was Jesus ihm sagt, steht dort. Der kommt damit überhaupt nicht klar, da komme ich gar nicht klar drauf. Und man kann ihn so verachten, diesen Menschen, wenn man so liest, ja, Meister, ich habe die ganzen Gebote eingehalten, dann kannst du natürlich sagen, sag mal, der hat doch echt ein Loch im Kittel. Der hat zu viel Luft im Schuh. Der hat böse was am Helm. Der merkt das überhaupt gar nicht, ja, dass er von sich behauptet, ich habe alle Gebote eingehalten. Aber Jesus geht da gar nicht drauf ein. Er straft ihn gar nicht. Er geht gar nicht drauf ein und sagt, hier, ich war aber, damals war ich noch nicht auf der Erde. Ach nee, Jesus war ja älter als er, das war ja ein Jüngling. Okay, dann war ich auf der Erde und ich weiß ganz genau, dass du deiner Mutter mal, dass du sie angelogen hast. Macht Jesus nicht. Sondern Jesus interessiert sich überhaupt nicht für das Verhalten dieses Menschen, sondern er stellt ihm die zentrale Frage, bin ich dein Gott oder bin ich ein Rabbi wie alle anderen? Und jetzt steht dieser junge Mann dort, ein Kind seiner Zeit, ein Kind seiner Kultur. Und er hat sein ganzes Leben lang gelernt, dass das Judentum darin besteht, alles richtig zu machen. Die Dinge zu erfüllen, zu versuchen, alles zu tun, damit der Segen Gottes kommt. Und Jesus geht genau an diesen Punkt in diesen Menschen und sagt, bin ich gut? Wenn ich nämlich gut bin, dann ab, folge mir nach. Die Frage ist, die Jesus da stellt, wenn du wirklich glaubst, dass ich gut bin, dann kannst du alles verkaufen, was du hast und mir nachfolgen, weil ich werde dich versorgen in der Nachfolge. Er adressiert hier genau den wunden Punkt dieses Menschen, indem er klarstellt, du hängst so am Materiellen, weil du so auf Verhalten und auf Tun aus bist und immer versuchst, dass es dir noch gut geht. Und du kannst von deinem Gott gar nicht glauben, dass er in der Lage ist, dich zu versorgen, wenn du alles aufgibst. Es ist nicht, dass ich heute Morgen zu dir sage, verkauf alles. Das ist nicht der Punkt. Ich mache es auch nicht. Bis der Herr es mir sagt, mache ich nicht irgendwelchen komischen Kram. Aber er adressiert total in diesen Menschen, was glaubst du denn eigentlich? Bin ich wirklich gut? Bin ich wirklich gut oder bin ich einer von den vielen Rabbis, die dir erklären, was du tun musst und was du lassen sollst und wie du es tun musst? Oder bin ich gut? Dann bin ich Gott. Und das ist diese Frage, die dort aufkommt bei diesem jungen Mann. Der hat überhaupt kein Verständnis davon, welche Person ihm dort gegenübersteht. Der hat keine Ahnung, wer dieser Rabbi ist, wer dieser Mensch ist, auf den er hier zukommt. Er wirft sich zwar auf die Knie vor ihm, er ist unsicher. Ist das jetzt ein ganz besonderer oder ist das doch nur einer von den vielen? Er ist total unentschieden. Aber wo er total drin hängt, ist, ich muss es tun, ich muss das Richtige tun, ich muss arbeiten, ich muss meinen Gott erwählen. Und ich muss dann auch, wenn ich diese Wahl getroffen habe, den Preis zahlen und ich muss die ganzen Sachen tun. Und ich bin total dafür, manchmal muss man einen Preis zahlen in der Nachfolge. Das ist, ne, das stelle ich nicht in Abrede, nicht falsch verstehen. Ich predige nie Wohlstandsevangelium, obwohl ich glaube, dass Gott unseren Wohlstand möchte. Ganz definitiv. Aber wenn wir den Wohlstand als Gott ersetzen, dann haben wir eine falsche Theologie gepredigt. Ist leider in den 90ern passiert und auch vorher kann man aber korrigieren, Preis den Herrn. So, hier ist ein junger jüdischer Mann, der gelernt hat, bis zu seinem 13. Lebensjahr wurde er ausgebildet im Judentum, hat gelernt, du musst die Gebote halten. Und er kommt dahin und also sagt, ja guck mal, ich bin fromm, ich habe doch die richtigen Dinge getan, ich halte die Gebote, ich bin doch ein richtig guter Jude. Und Jesus sagt, es ist aber nur einer gut. Und er steht vor dir. Du gehörst nicht dazu. Das ist echt eine Packung, oder? So und so oft in unserem Christsein verfallen wir in diese Mechanismen, dass wir meinen, wir müssen die Dinge richtig tun. Wir müssen die Dinge vernünftig angehen. Wenn ich Mangel habe, dann muss ich etwas tun, damit dieser Mangel abgestellt wird. Ich bin nicht für Faulheit, nicht auch wieder falsch verstehen. Man kann immer auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Es tut genauso weh, als wenn du auf der anderen Seite fällst, nur auf der anderen Seite vom Kopf dann halt. Du wirst so die andere Schulter dann auskugeln. Aber besser ist das nicht, oder? Also schön Spannung halten und mittig auf dem Pferd. Das ist meine Haltung, wirklich. So versuche ich auch zu lehren. Immer in der Mitte bleiben. Schön Spannung halten, nicht locker werden und links oder rechts runterfallen. Das geht nicht, können wir nicht machen mit dem Wort Gottes. So, hier ist ein Mensch, der alles über sein Verhalten in seinem Leben versteht. Wenn ich das Richtige tue, bin ich gesegnet. Wenn ich meine stille Zeit tue, wird Gott zu mir sprechen. Wenn ich den Herrn anbete, dann kommt seine Gegenwart. Oder? Kennt ihr das? Boah, immer Verhalten, Verhalten, Verhalten. Tun, tun, tun. Und Jesus sagt, hier in dieser Geschichte, geht er überhaupt nicht darauf ein, auf dieses Tun. Außer, dass er sagt, okay, die Gebote kennst du. Dann sagt er, ja, habe ich alle beachtet. Und dann sagt er, okay, aber was ist in deinem Herzen? Bin ich jetzt wirklich ein Lehrer? Wenn ich dein Lehrer bin, dann lern von mir. Und manchmal können wir als Christen in die Falle laufen, zu vergessen, dass wir Jünger sind. Dass wir einen Lehrer haben, der uns Leben beibringen will. Manchmal vergessen wir, dass wir in dieser Position sind, zu lernen. Und manchmal werden wir ein bisschen satt und wollen gar nicht mehr noch Lektionen lernen oder nochmal hören, Herr, wie ist das, wie sieht es genau aus? Sondern wir sagen, ich kenne das ja alles und ich tue das ja auch alles und das ja auch schon viele, viele Jahre und dass jetzt nichts passiert in Gemeinde, das hat mit Gott zu tun. Autsch. Weil er sagt auch, Meister, an mir liegt es nicht, das mit dem ewigen Leben. Ich habe das alles gemacht. Für mich ist das echt ein Rätsel, warum es nicht passiert. Aber die Eingangsfrage, die ist cool. Aber nur bei Markus. Matthäus drückt sich anders aus. Er sagt nämlich, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Das ist echt, was muss ich tun, um zu erben? Nun bin ich kein Notar, aber ich bin mir ziemlich sicher, du musst auf den Tod warten. Aber eigentlich heißt es im Griechischen sogar, ist noch lustiger, was muss ich tun, damit ich ausgelost werde zum ewigen Leben? Das ist wirklich, was im Griechischen steht. Ich musste echt lachen, als ich das gelesen habe. Und soll ich dir aber sagen, dass Markus spielt damit, weil er griechischsprachiges Publikum adressiert. Matthäus geht auf die Juden ein, da steht was ganz anderes. Markus geht auf die Griechen ein und versucht, ihnen klarzumachen, was für eine Dissonanz eigentlich in diesem Menschen drin steckt. Nämlich zu tun und dann aber zu hoffen, dass er ausgelost wird. Ich bin mal mit meiner, da waren wir ganz klein, also, weiß nicht, so, nee, ein bisschen größer, so. Sind wir in Kassel über die Messe, das ist also das Volksfest im Herbst, immer so um, ist egal wann es ist im Herbst. Und gibt auch eine Frühjahrsmesse, tatsächlich. Also dann weiß ich es nicht, egal. Jetzt bin ich mit meiner Cousine und meiner Mutter und meiner Tante, glaube ich, auch noch über die Messe gegangen. Und jetzt bin ich einer, der schon immer Losglück hatte. Ich habe mal in Bremerhaven, da bin ich am Hafen lang gegangen, Hafen City, mir alles so angeguckt, da steht eine Losbude. Ich konnte nicht widerstehen, habe gesagt, boah, da gibt es eine Losbude, hier haben sie 1 Euro und ich habe einen Hamburger gewonnen. Allerdings nicht den Hamburger selbst, sondern einen Gutschein. Richtiges Losglück gehabt, ne? Fettes Ding, ne? Hamburger kostet 2,50, 1,50 geschenkt bekommen. Hingegangen zur Hamburger Farm, so ist der Laden damals, zu. Wir waren Tagesausflug, ne? Habe ich mir den nächstbesten Passanten eingefangen. Ich sage, ey, komm mal her, ich habe ein Geschenk für dich, du isst da bestimmt gern Hamburger, hier kannst du dir morgen Hamburger holen, heute ist zu, tut mir leid. Hat er sich gefreut, fand er unkonventionell, dass er da Innenstadt einen Gutschein für den Hamburger bekommt. Er ist froh seines Weges gezogen. Dann hat meine Tante, oder eigentlich war es nicht die Tante, wir nannten sie Tante, die wohnte bei uns zur Untermiete und es war Weihnachten, 24. Ich bin noch mit der Straßenbahn in der Stadt gefahren und habe noch versucht, Geschenke zu kaufen, ne? Hatte aber leider nur noch 1 Mark. Und dann bin ich im Friedrichsplatz vorbeigefahren, da steht sie, diese wunderschöne Losbude. Aus der Bahn raus, ein Los für 1 Mark bitte, habe ich eine Rosenseife gewonnen. So eine richtig gute Rosenseife, die wirklich, ich mochte den Duft jetzt nicht unbedingt, aber die Tante, die fand das richtig cool, die war tief berührt, dass sie zu Weihnachten von dem kleinen Steppke, der da in dem Haus wohnt, eine tolle Rosenseife geschenkt bekommt. Ich habe keine Ahnung, wie teuer die war. Egal. Ich bin mit meiner Cousine also über die Messe gelaufen Und ich sage, Mama, kann ich mal 50 Pfennig haben? Ich will mal loskaufen. So, ja, komm hier, hast du. Da habe ich 50 Pfennig abgegeben, habe es losgezogen, habe so einen riesen Teddybär gewonnen. So ein Riesenteil. Fand ich total super. Habe ich den Teddybär auf die Schulter genommen und meine Cousine steht daneben und ich sage, Mama, hast du nochmal 50 Pfennig? Ist wirklich wahr. Das war mein größter Loserfolg bisher, weil ich kaufe keine Lose mehr. Da habe ich gesagt, ich möchte nochmal ein Los und habe ich so eine große Puppe gewonnen. Und dann sind wir als kleine Steppkes, sie ist glaube ich 4 Jahre jünger als ich, sind wir über die Messe gelaufen, alle haben sich rumgedreht hinter uns. Wir liefen da lang, ich mein Teddybär nach Hause geschleift und sie diese überdimensionale Puppe. Los, Glück! Ihr Lieben, ich möchte euch, wir wollen ja nicht rumblödeln nur, ich möchte euch klar sagen, dass du ewiges Leben von Gott bekommen hast, das ist dein Losglück. Es ist nicht passiert, weil du irgendetwas richtig getan hast. Es ist nicht passiert, weil du irgendetwas Gebot eingehalten hast, mal wieder stille Zeit gemacht hast, gepredigt, gelehrt, irgendwas hast, dein Geld weggegeben, sondern es ist pures Losglück. Du brauchst einen Gott, der in die Tonne greift und dich rauszieht. Und herzlichen Glückwunsch, genau das ist dir passiert. Und das ist alles, was Jesus hier sagen möchte. Leute, ihr versteht eure Identität als Juden überhaupt nicht, weil wo kommt die Identität her? Die Identität des jüdischen Volkes fängt an in 1. Mose 12. Und ab Vers 1. Und da heißt es, der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Jetzt ist mein Handy aus, ich sehe meinen Timer nicht mehr. Dann geht's auch ohne. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen. Er sagt nicht, und du sollst nach Segen suchen. Ja? Er sagt, geh, mach das, gründe ein neues Volk, weil ich beschlossen habe, dass ich dieses Volk segnen will. Das ist die jüdische Identität. Weit vor dem Gesetz, 430 Jahre vorher. Ich will dich zu einer großen Nation machen, ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Was für ein Drama, dass hier ein junger Mann die ganze Zeit strampelt, um an Geld zu kommen. Und doch hatte Gott längst beschlossen, dass er zu dem Volk dazugehört und für sich sagen kann, ich bin der Gesegnete des Herrn. Das ist total heftig. Und der Nachkomme Abrahams, in dem dieser Segen ist, steht vor ihm und er versteht es nicht. Und so oft verstehen wir Christen auch nicht, dass das ganze christliche Leben nicht daraus besteht, richtige Dinge zu tun, die richtigen Maßnahmen einzuleiten, das richtig zu sagen, sich wohl zu verhalten, sondern die Basis des christlichen Lebens ist, ich bin der Gesegnete des Herrn und niemand kann das wenden. Amen?
Amen.
Das ist unsere Identität. Predigt ist schon gleich zu Ende. Nee, ist zu kurz, ne? Geht nicht. Legt mal Würstchen auf, dann habe ich einen Grund aufzuhören. Das ist wirklich so wichtig, dass wir verstehen, ich bin der Auserwählte des Herrn, um gesegnet zu sein. Und sein Leben auf dieser Basis zu haben und egal was kommt in deinem Leben, du sagst, Krise kann ich am besten unter den Menschen, weil ich bin gesegnet. Christen sollen nicht die sein, die traurig durchs Leben laufen und sagen, ich versuche alles richtig zu machen. Weil das christliche Leben, das steht in Johnny 15, 16. Da sagt Jesus, und das ist die Zusammenfassung des gesamten Alten Testamentes in einem Satz. Und da sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und doch haben die Juden in ihrer ganzen alttestamentlichen Geschichte klar zu machen, dass sie Gott erwählt haben. Und Gott hat ihnen durch das Gesetz klar gemacht, tut ihr nicht. Deswegen sagt Paulus in Römer 4 dann, das Gesetz wurde gegeben, damit Erkenntnis der Sünde kommt. Und das ist auch der Grund, warum das Gesetz gegeben wurde. Es ist nicht zum Einhalten gedacht gewesen. Es war zum Überführen. Es war ein Rechtsakt, den Gott hingestellt hat. Meine Anklage an euch ist, ihr nehmt nicht wahr, dass ihr böse seid. Dann hat er ihnen das Gesetz gegeben, das jetzt halten. Schon am nächsten Tag haben sie den Bund gebrochen und haben das goldene Kalb gemacht. Jesus sagt deswegen, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und das ist die Beziehung, und das ist auch die einzige Art, wie die Beziehung zwischen dir und Gott fest sein kann. Weil du bist wankelmütig. Du bist manchmal von deinen Gefühlen geleitet. Du lässt gerne mal los. Du bist aber auch nur ein Geschöpf aus Staub. Und er ist Gott, ewiger Geist. Und deswegen hat er eure Beziehung auf das festeste Fundament gestellt, das er hinstellen konnte, nämlich auf sich selbst. Und es hängt nicht an dir. Dein Segen ist nicht die Folge deines Tuns, sondern dein Tun sollte die Folge deines Segens sein. Ja, verstehst du den Gedanken? Die Gerechtigkeit in Christus ist der Anfang, es ist nicht das Ende des christlichen Lebens. Die Gerechtigkeit und der Segen in Christus ist nicht die Folge vom Gutes tun, sondern unser Gutes tun sollte die Folge sein des Wissens, ich bin der Gesegnete des Herrn. Wenn bei uns an der Arbeit Probleme sind, dann nehme ich mir die Probleme an, weil ich sage, ich habe den Segen auf mir, ich kann das lösen. Andere laufen manchmal vor die Mauer, wobei wir haben jetzt Kollegen, die sind echt noch cleverer als ich. Aber du brauchst auch eine Salbung, um Dinge zu tun. Und besonders im Geschäftsleben heute brauchst du echt eine fette Salbung, damit du da durchkommst. Weil das ist schon sehr stürmisch. Du kaufst heute Aktien und sagst, okay, und morgen rauscht die ab. Und du sagst, warum rauscht die ab? Die ist gut. Weil irgendjemand rumposaunt hat, dass diese Aktie nicht mehr trustworthy ist und alle verkaufen, obwohl sie wirklich Substanz hat und du da eigentlich ein gutes Investment gemacht hast. So ist heute Geschäftsleben. Ja, irgendein Trump trompetet und dein Unternehmen ist nur die Hälfte wert. Und dann trompetet wieder einer, Elon Musk, und dann ist dein Unternehmen das Doppelte wert. Und morgen wieder. So geht es immer hin und her. Aber hab doch das Verständnis, es hängt nicht an mir und an meinem richtigen Tun, es hängt auch nicht daran, dass ich Gott erwählt habe, sondern alles in meinem Leben hängt daran, dass Gott mich erwählt hat. Ich bin auserwählt, um gesegnet zu sein. Ist das nicht toll? Und ich bin jetzt gerade auch durch eine Zeit, wo ich dachte, irgendwie, ich war ein bisschen knurrig. Gesagt, Dinge entwickeln sich nicht. Ich kann echt ganz schnell so ein bisschen rummuffeln. Oder wie heißt das? Heißt das rummuffeln? Rummuffeln, ne? Muffelig werden. Ja, und dann ziehe ich mich auf meinen Acker zurück, auf dem ich normalerweise in Fürbitte und in der Salbung lebe. Und dann sitze ich auf dem Acker oder stehe auf dem Acker, gucke sauer in die Gegend. Auf dem gleichen Acker, wo Gott Engel postiert hat, damit ich meinen Job machen kann, stehe ich und gucke blöd in die Gegend. Weil ich wieder ganz vergessen habe, dass ich der Gesegnete bin. Weil ich gar keine Erwartung mehr habe, Durchbruch kommt. Weil ich gar keine Erwartung, weil ich die vergessen habe, aus dem Sinn habe, dass Gott mich erwählt hat, um das aufzubauen, was ich aufbauen möchte. Und immer denke, ich schaff's nicht, weil ich so ein Typ bin, ich bin halt so, wie ich bin. Und ich, kennt ihr das? Wo du immer darüber nachdenkst, was muss ich an mir verändern, damit sich mein Leben verändert. Es ist gut, verändert zu werden. Ich liebe das total, verändert zu werden. Aber wodurch wirst du denn verändert? Durch die Gnade Gottes. Und nicht durch Ermahnung. Ermahnung im Griechischen heißt Ermunterung. Das ist Ermunterung, wie der Trainer sagt, komm, lauf, 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 Junge, du hast den Ball. Das ist Ermahnung. Das ist wirklich so. Es ist nicht, dass Gott sagt, du bist doch der Allerletzte, was hast du da gemacht? Sondern es ist, ey, in dir steckt mehr Potenzial. Glaub doch an meine Güte, setz alles drauf, komm, renn, renn, mach einfach weiter. Ja, gib nicht auf. Das ist biblische Ermahnung. Unser Gott kann schon richtig hart sein, wenn es drauf ankommt. Aber er hat dich ja erwählt, nicht um dich anzumachen, sondern er hat dich erwählt, um dich zu segnen. Und wie oft klickst du dich selber an oder sitzt da und sagst, wenn ich ja ein anderer Typ wäre, ich könnte noch viel besser, ich könnte mehr Einfluss haben, wenn ich halt anders wäre. Ich könnte ja viel mehr noch errichten, aber ich kann nun mal nicht. Ich war früher Musiker, habe Klavier gespielt wie ein Wilder und alles Mögliche. Und ich könnte toll Musik machen, wenn ich besser Klavier spielen könnte. Irgendwann habe ich gemerkt, ich kann Klavier spielen, aber es müsste besser sein, wenn ich wirklich Musiker sein will. Und da habe ich dann irgendwie gemerkt, ich bin aber klassisch ausgebildet worden, will gar keine Klassik spielen. Also habe ich Klavierunterricht genommen und habe Boogie Woogie gelernt. Da waren dann 5 Pausen hintereinander, so ganze Takte. Da habe ich gedacht, da haue ich noch so einen Lick rein. Ne? Habe ich gut zu Hause geübt und habe dann noch was reingespielt. Da hat er mich rausgeschmissen. War Klavierunterricht beendet. Besser habe ich es nicht hingekriegt. Soll ich jetzt mein ganzes Leben lang darüber nachdenken, Mensch, 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 ich habe meine Karriere irgendwie verschlafen. Nee, ich habe geschwenkt und predige das Wort Gottes. Dann mache ich das eben. Hauptsache das Musische, das kommt raus. Ja? Und Hauptsache eine Salbung kommt auch dabei. Und wenn es nicht durch Tasten und Musik ist, wo dann die Leute heulen, wenn ich spiele, dann lehre ich und predige ich halt und vielleicht kriege ich auch ein paar Leute zum Heulen. Habe ich schon erlebt. Das ist aber nicht mein Ziel. Ja, verstehst du heute Morgen, was die Basis deines Lebens ist? Du hast nicht deinen Gott erwählt und versuchst ihm jetzt nachzufolgen, sondern er hat dich erwählt und er möchte, dass es dir gut geht und dass du Frucht bringst und dass du geheilt bist und dass du gesegnet bist und dass du deine ganzen Nachbarn und Arbeitskollegen und wen du alles so hast, zum Herrn führen kannst, weil sie sehen, du bist ja ein echter Strahlemann oder eine Strahlefrau. Das ist der Plan Gottes. Nicht, jetzt benehmt euch noch ein bisschen besser, tut noch ein bisschen besser, betet doch noch fester, damit ich was tun kann. Kennst du diese ganzen Sachen? Und ich bin total für Gebet. Ich sage immer, wenn ich über Gebet spreche, wir beten zu viel, gucken die Leute immer, ja, wir beten zu viel auf die falsche Art und zu wenig auf die richtige. Ja, ist so. Du kommst in Veranstaltungen und die Leute beten, dass der Herr irgendwas in ihrem Leben tun will, aber sie haben überhaupt noch nicht verstanden, dass sie die Gesegneten sind. Du kannst nicht beten, dass Gott etwas tut, nur weil du nicht siehst, dass er schon längst getan hat. Wir ersetzen Glauben durch Gebet. Das ist ein Riesenproblem bei Christen, meiner Meinung nach. Aber zu verstehen, ey, ich gehöre jetzt zu diesem Volk, ich bin hineingepfropft in dieses Volk, zu dem Gott gesagt hat, ich habe dich auserwählt, um dich zu segnen. Ich möchte, dass du erfolgreich bist in deiner Unternehmung, in deinem Leben, an deiner Arbeitsstelle. Ich möchte, dass du der Erfolgreichste bist. Nicht im Sinne, wir werden alle Millionäre, darum geht es nicht. Erfolgreich heißt, Menschen zu erreichen. Erfolgreich heißt, die Dinge auf eine Art und Weise dann umsetzen zu können, dass Leute sagen, das ist toll, wie du das machst. Ich habe letztens, hat mich jemand angerufen, da war ich total entmutigt, und dann ruft ein Bereichsleiter von der Plansekur, Finanzdienstleister wollte ich sagen, ruft an bei mir und sagt, ich habe dich gegoogelt. Ich, ach du liebe Zeit. Wurde mir heiß und kalt. Ne? Ich denke, die Kollegen, die sollen meine Predigten hören. Was werden die denken? Da hat er sich 3 Dinger reingepfiffen und hat gesagt, und 2 Sachen haben mich begeistert, inhaltlich und aber auch wie du bist. Und das hat mich so getroffen. Ich war so, weil ich hatte mich so, ich bin irgendwie so bis so Intro, ne, so ein bisschen putzig oder irgendwie. Und er sagt, und das hat mich total berührt, wie du da aufgetreten bist. Ich denke, das ist aber jetzt eine Nummer, jetzt weiß der, was ich predige. Cool. Weil er hat etwas wahrgenommen von Güte Gottes. Und die Leute sind dann sofort heiß, die nehmen das sofort wahr, die wollen da mehr von. Wenn du ihnen sagst, ja, wenn du Christ sein willst, dann halt die Gebote, dann sagen sie, kriege ich eh nicht hin, mach's gut, machen den Fernseher aus und sagen, die Predigt höre ich nie weiter. Aber wenn sie merken, was Gott hat mich erwählt, um unconditional gesegnet zu sein und aus dem heraus zu leben, das möchte jeder haben. Aber sie sehen Gott nicht, sie verstehen das nicht. Und wir Christen verstehen ihn auch so oft nicht. Und fallen immer wieder in dieses Raster des Wohlverhaltens und des Tuns und dieses Gedanken, ich habe mich ja für Christus entschieden, ich habe ihn ja erwählt. Nein, hast du nicht. Du hast ihn nie erwählt. Er hat dich erwählt. Und warum hat er dich erwählt? Weil er dich geschaffen hat, um seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln und auszustrahlen. Und Herrlichkeit ist nicht, wenn du in Armut, krank und halbtot im Wüstensand sitzt. Amen. Ja? Und einen auf Franz von Assisi machst, gegen den ich nicht viel habe. Ne? Aber du musst dich nicht nackt ausziehen und vors Haus setzen.
Amen.
Wobei, wenn ist besser für alle, ne? Das ist das gute Teil. Du hast das gute Teil erwählt. Franz, was hast du denn da gemacht? Ne? Nein, aber verstehst du, unser Christsein ist durch Kirchengeschichte so verschwurbelt geworden, so komisch, und wir meinen, wir müssen die Dinge richtig tun, du musst Almosen geben, das sollst du alles tun, aber aus dem heraus, dass du weißt, ich bin jetzt der Gesegnete und hier habe ich 100 Euro, die schenke ich dir, weil mir fehlt an nichts. Und ich weiß genau, wenn ich das getan habe, dann kriege ich heute Nachmittag 200 zurück. Und das ist der christliche Lebensstil. Und nicht, ja, ich verzichte jetzt. Ne? Wenn du es aus Liebe tust und morgen früh keinen Golden Toast kaufst, sondern das von ja, dann da habe ich nichts dagegen. Ja? Dann tu das. Aber lass uns diese Mentalität mal ablegen, dass wir Jesus erwählt haben, oh, schon seit 30 Jahren halte ich ihm die Treue. Das ist alles so ein Quark. Er hält dir die Treue, er hat dich erwählt. Warum hat er dich erwählt? Weil er an dir seine Herrlichkeit zeigen will, indem er klar macht, diese Person ist total gesegnet in allen... Was? Was ist das denn? Das habe ich noch nie gehabt. Herr, warst du das? Ja, ihr versteht, ne? Halbe Stunde ist rum, wir sind auch durch. Also, du bist, was bist du? Bist du auserwählt worden, um nach Segen zu suchen?
Ja. Nein, ich bin auserwählt.
Ich fange nochmal von vorne an. Genau. Verstehst du? Aber das ist in uns so drin. Irgendwie, es hängt irgendwie mit mir. Und wenn es nicht deine Taten sind, dann denkst du vielleicht auch, es hängt aber an meiner inneren Verfassung. Ich mache noch ein Minütchen weiter, weil es ein Punkt. Wenn ich traurig bin, dann wird der Herr nichts für mich tun, weil ich soll ja glaubensvoll sein. Gott sagt, ist mir eigentlich gerade nicht egal, ob du jetzt gerade traurig bist, aber meine Meinung ändert sich doch nicht. Ich bleibe doch an dem gleichen Punkt. Hör auf, traurig zu sein, weil dein Gott sagt, ich helfe dir. Ich bin für dich da, ich löse deine Probleme. Aber so oft, also ich kenne das, ich bin nicht so ein Typ, der sagt, ich muss alles richtig machen. Aber ich bin schon ein Mensch, merke ich, in den letzten Monaten, der irgendwie meint, ich muss immer aufgeräumt sein. Und das ist mir auch jahrelang immer geglückt. Aber manchmal, jetzt als dann mein Vater gestorben ist im Februar, da habe ich mich in Chaos befunden. Da war nichts mehr hier aufgeräumt. Und habe ich gelernt, tatsächlich jetzt im letzten Jahr, der Markus Kölmer sagte letztens zu mir, das habe ich jetzt von dir gelernt, ich stelle mich dann einfach dahin und haus raus.
Amen.
Und warum tue ich das? Und ich war manchmal, ich habe jetzt in Erlangen und in Schwalmstadt so eine Jüngerschaftsschule mit Kölmers gemacht. Und ich habe manchmal gedacht, ich habe keine Ahnung, was ich heute Abend sagen werde. Ich weiß gar nichts, nicht einen Satz. Ich werde nach vorne gehen und sagen, sorry, heute Abend fällt das Teaching aus. Und da ist mir klar geworden, nein, ich bin der Gesegnete des Herrn.
Amen.
Es ist nicht davon abhängig, wie es in mir aussieht, sondern es liegt nur an der Salbung. Und ich stelle mich hin und haue es raus.
Ja.
Und ich habe jetzt in Erlangen, wunderschön, Baptistengemeinde, da sitzt eine Frau neben mir. Und wir machen nochmal so eine Zusammenfassung und sie sagt, es gibt eine Ader, heißt die Frau, es gibt eine Ader vor dem Teaching und hinterher.
Wow.
Mein ganzes Leben hat sich komplett verändert, weil ich die Wahrheit erkannt habe. Und es ist völlig egal, wie du dich dabei gefühlt hast.
Ja.
Wie gesagt, mein Vater hat immer gesagt, Luther hätte gesagt, also es ist ein bisschen stille Post ist da drin, ne? Steh schnell auf, tu's Maul auf, hör bald auf. Ich weiß es nicht, ob er es gesagt hat, aber dieses Aufstehen, ja, wirklich sagen, ne, ist jetzt gerade nicht so wichtig, ob ich jetzt aufgeräumt bin. Das heißt nicht, wenn du bewusst Sünde hast, dass du das nicht zur Seite legst. Ne? Wir machen keine Schweinereien. Aber wenn du merkst, mir geht es gerade nicht so gut und Gott hat eine Herausforderung in mein Leben gestellt, dann verlass dich einfach darauf, dass du auserwählt bist, gesalbt zu sein und es durchzukriegen und dann haust du das Ding durch die Wand. Und das ist der Lebensstil. Wir leben aus dem Segen und nicht in den Segen hinein. Wir suchen nicht den Segen, sondern wir haben ihn in uns. Wir sind eingebettet in Christus. Und gesegneter als Christus, sagt uns der Epheserbrief, kannst du nicht sein, weil er ist an die höchste Position erhoben worden. Mehr geht nicht. Da ist die totale Fülle, die totale Versorgung, eine unglaubliche Leichtigkeit. Das merke ich gerade in den letzten Wochen in meiner Arbeit. Ich habe unfassbar viele Projekte, die ich gerade programmieren muss und umsetzen muss und verstehen muss. Und das mache ich alles alleine. Ja? Da habe ich kaum Leute, die mir da groß helfen. Das wird mir erklärt, so machen wir das. Ich verstehe den Prozess und dann baue ich das. Aber manchmal ist das echt, boah, das sind echt viele Sachen und bis September muss ich fertig sein. Und du fängst an und du sagst, Herr, ich brauche es mit der Salbung. Und mittags sagst du, ich bin fast fertig. Ja. Wirklich solche Sachen. Ja, was? Ich habe da 3 Wochen für veranschlagt. Plötzlich so, wirklich, das ist wirklich wahr. So klar im Kopf. Bum, bum, bum. Ach, das ist ja ganz einfach. Guck mal, den Code hast du schon rüberkopiert. Bzz, 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 fertig. Das ist die Salbung. Anders geht's nicht. So müssen wir leben, aus dem Segen heraus. Preis den Herrn. Jetzt habe ich genug Worte gemacht. Der Timer hat gelogen. Der hat gesagt, ich bin fertig. Stimmt gar nicht. Herr, wir danken dir, dass nicht wir dich erwählt haben und jetzt versuchen, diese Erwählung festzuhalten und irgendwie in diesen Segen hineinzufinden und daran festzuhalten, Herr, sondern egal, ob wir jetzt gerade total im Chaos sind, innerlich, oder einfach gerade schwach, oder einfach gerade ein bisschen verwirrt, oder vielleicht auch einfach müde, oder vielleicht tatsächlich auch traurig, weil irgendwas passiert ist. Herr, all diese Dinge, diese ganzen Konditionen sind nicht Konditionen für deinen Segen. Weil der ist ohne Konditionen, ohne Bedingungen. Du hast uns erwählt. Herr, wir danken dir und wir wollen nicht sein wie dieser Jüngling, der traurig ist, dass er von dir aufgefordert wird, dann verkauf doch alles und folg mir nach. Wenn du wirklich glaubst, dass ich Gott bin und dass ich gut bin, kannst du das tun. Herr, der ein total verschrobenes Gottesbild hatte. Ja, und so viele Menschen in unserer Zeit haben ein total verschrobenes Gottesbild. Und es werden im Land Gerüchte erzählt, wie du bist, und es ist alles nicht wahr. Du bist ein Gott, der Menschen liebt und der von sich aus Heilsgeschichte gestartet hat, nicht um einfach nur Menschen zu erretten, um dann in irgendeine dunkle Ecke des Himmels zu setzen und sagen, könnten wir für immer dankbar sein, sondern der wirklich sein Ganzes gegeben hat, alles, was er hatte, und das einfach nur aus Liebe, aus Zuneigung. Nicht aus Erbarmen, sondern aus Zuneigung zu uns. Herr, und ich danke dir, dass wir heute Mittag, Nachmittag oder was jetzt ist, wirklich nochmal neu aufstehen dürfen und sagen, juhu, wir sind die Gesegneten des Herrn. Jeder von uns kann sagen, ich bin auserwählt worden von Gott, dass er mein Leben segnet und dass ich Erfolg habe und dass ich alles bekomme, was er mir zugeordnet hat in meinem Leben, dass ich das sehe, dass ich erfolgreich bin, dass ich materiell versorgt bin, nicht weil ich es versuche, sondern weil du es freisetzt, Herr. Wir wollen uns frei machen von diesem Staub an unseren Kleidern, Herr, durch das Tun, das Abstrampeln, das Bangen und das Sorgen. Wir wollen einfach glauben, Herr, du hast uns gesegnet, du hast uns erwählt, um dein Werk an uns zu tun und uns auszustatten mit allem, was wir brauchen und weit darüber hinaus, Herr, um selber auch ein Segen zu sein, Herr, um aus dem Überfluss heraus von dem Gesegnetwerden weiterzugeben. Das ist deine Erwählung und wir danken dir für diesen Bund, den du mit uns geschlossen hast, der bombenfest ist, weil er alleine auf dir ruht. Und gut, dass wir gar keinen Teil darin haben, außer dir zu glauben und überzeugt zu werden im Herzen, dass du ein so guter Gott bist. Amen.
Amen.
Oh, oh, oh.
Ja, mehr als Amen dazu, oder? Was für Wort zum Sonntagen, mega cool. Ich habe gedacht, ah, oh, ich wusste, wie ich heute unterwegs bin. Ich habe heute früh gedacht,